Lausitz heute. Politik und Gesellschaft. Der Podcast aus unserem Studio in Bautzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lausitz heute. In unserem Podcast geht es jetzt um politischen Vertrauensverlust. Mein Gast ist Thomas Martolok, der Bürgermeister von Kuhnewalde. Herzlich willkommen im Studio. Grüß Sie.
Ja, hallo Herr Schirmer und vielen Dank für die Einladung.
Herr Martolok, seit Jahren warnt die kommunale Familie vor der dramatischen Schieflage. Jetzt kam der neue Doppelhaushalt und ignoriert ganz offensichtlich die Not. Der sächsische Haushalt sei eine Ohrfeige für die Städte und Gemeinden, so werden Sie in einer großen sächsischen Tageszeitung zitiert. Lassen Sie uns doch mal in Ihrer Gefühlslage teilhaben.
Ja, die Schlagzeile ist so voll zutreffend. Und man muss natürlich dazu sagen, diese kommunale Familie, als kommunale Familie kann man sich natürlich nicht als homogene Einheit vorstellen. Insofern haben wir drei Kollegen natürlich insbesondere für die kleineren Städte und Gemeinden gesprochen. Und natürlich besteht die kommunale Familie aus dem kleinsten Ort in Sachsen, das ist der Kurort Rathen, und der größten Stadt, die Stadt Leipzig. Und da ist es ja schon eigentlich wie in jeder Familie schwierig, vielfach auf gemeinsame Nenner zu kommen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was beim Landeshaushalt eine große Rolle spielt, dass ein Stadtrat der Stadt Leipzig sicherlich einen ganz anderen Blickwinkel auf die einen oder anderen Dinge hat als ein Bürgermeister einer kleinen Gemeinde.
Was sind denn so Ihre größten Kritikpunkte?
Also vom Grunde her leiden die sächsischen Städte und Gemeinden ja schon seit vielen Jahren an einer Unterfinanzierung. Jammern tut natürlich jeder, aber die ist dahingehend testiert. Man kann sich relativ einfach merken, dass die Städte und Gemeinden 50% aller öffentlichen Aufgaben übernehmen, aber natürlich nur weit unter diesen 50% finanziert werden. Und das ist auch im Vergleich zu anderen Bundesländern so. Und sowas baut sich dann natürlich auf. Und jetzt muss man auch wissen, das ist natürlich dann schon ziemliches Fachchinesisch, dass es innerhalb der Städte und Gemeinden und der Finanzzuweisung des Freistaates Sachsen an die Städte und Gemeinden ein sehr kompliziertes, natürlich auch bewährtes Finanzausgleichssystem gibt. Das stellt im Regelfall auf die Gemeindegrößenklassen und die Einwohneranzahl ab, veredelt dann auch die Einwohner unterschiedlich nach der Gemeindegröße und stellt nicht unbedingt auf die gleiche Aufgabe ab. Das bedeutet für als einfaches Beispiel, dass unabhängig davon, wie viel Aufwand ich bei einer Pass- und Meldestelle für die Ausgabe eines Ausweises bei mir selber habe, die Zuweisungen da sehr unterschiedlich sind. Also in Summe ein sehr kompliziertes System, und wir kleinere Städte und Gemeinden haben immer darauf verwiesen, dass es eigentlich innerhalb dieser Verteilungsmechanismen eine Schieflage gibt, die sehr zu Lasten der kleinen Städte und Gemeinden und zugunsten der großen Städte ist, auch bei gleichen Aufgaben.
Aber das muss ja der Landesregierung, das muss ja den Entscheidern auch irgendwo klar sein. Es hat ja Gespräche gegeben, sogenannte Dialogforen. Sie haben gesagt, das seien Belehrgänge und das seien keine Lösungen.
Ja, und genau daraus kommt der Ärger ja her. Also seit vielen Jahren spricht man zwar mit uns, bestätigt uns einerseits auch, dass die vorgetragenen Themen richtig sind und dass sie geändert werden müssen, aber es fehlt an der praktischen Umsetzung. Und wenn wir erst von der kommunalen Familie sprachen, dann scheitert das auch nicht an den einzelnen Bürgermeistern und Oberbürgermeistern. Wir sind eigentlich an sich ein sehr verschworener Haufen, wie das in jeder Berufsgilde so ist. Aber der Blickwinkel auch der einzelnen Stadt- und Gemeinderäte ist in der Großstadt ist natürlich ein völlig anderer als der in einer Kleinstadt. Und diese Interessenlagen sind immer schwieriger unter einen Hut zu bekommen. Das weiß eigentlich auch die Staatsregierung, das wissen auch die Landtagsabgeordneten, aber natürlich hat man auch hier einen ähnlichen Querschnitt, dass natürlich das großstädtische Denken und der Blickwinkel da eher ausgeprägt ist als das Gefühl für den ländlichen Raum.
Sie sind CDU-Mitglied, haben einen kurzen Draht zum Ministerpräsidenten. Ebenfalls Mitglied der Sächsischen Union. Wie darf ich mir das vorstellen? Hört er zu und sagt, ich nehme das dann mal mit und trotzdem passiert nichts?
Also ich bin sehr froh darüber, dass ich zu unserem Ministerpräsidenten einen sehr guten Draht habe. Und das ist natürlich einerseits persönlich, aber hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich schon das eine Achtung ist, ob meiner Arbeit als Bürgermeister, das war im Übrigen auch schon unter Stanislaw Tillich so, mit dem ich auch heute noch in Kontakt bin. Und insofern darf ich durchaus das ein oder andere Thema sicherlich auf dem kurzen Dienstweg eher platzieren. Und unser Ministerpräsident nimmt das schon auf. Er ist praktisch wie ein Bürgermeister 7x24 Stunden in der Woche unterwegs. Die Frage ist, wie ist dann die Verwaltung umsetzen? Und da gibt's im Verwaltungsdeutsch schon ein geflügeltes Wort. Der Ministerpräsident verspreche draußen Dinge, die seine Verwaltung dann wieder erst einfangen müsse. Und unter dem Wort einfangen versteht natürlich ein klassischer Verwaltungsbeamter etwas völlig anderes, nämlich eigentlich sich erst einmal Gedanken zu machen, wie man dieses vielleicht getätigte Versprechen wieder zurückholt.
Sie warnen selbst vor einer wirtschaftlichen Rezession im Landkreis Bautzen und beklagen zudem sinkende Gewerbesteuereinnahmen. Das sind in der Gemeinde Kuhnewalde, Pi mal Daumen, habe ich gehört, 600.000 Euro. Erzählen Sie uns davon, was macht das mit dem Haushalt?
Ja, auch das ist eine Entwicklung, die leider über mehrere Jahre abschätzbar war, die natürlich jetzt nicht der Freistaat zu vertreten hat, aber wo ich mir regional schon vor 3-4 Jahren mehr Unterstützung gewünscht hätte. Denn wir sind, das sage ich ganz deutlich, was die regionale Wirtschaftsförderung anbetrifft, in unseren beiden Landkreisen, Görlitz und Bautzen, den Bautzen gehören wir ja an, nicht allzu gut aufgestellt. Da waren wir in den 90er Jahren schon mal ein ganzes Stück weiter, da hatten wir eine gemeinsame Wirtschaftsfördergesellschaft.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Das liegt sicherlich daran, dass wir in der Region hier, speziell in Ostsachsen, noch immer nicht ganz verstanden haben in vielfältigsten Gremien, dass es viele Dinge gibt, die wir nur gemeinsam lösen können als eine Region. Und jetzt beweist sich auch die vielen Bedenken, die wir oder Hinweise, die wir vor der Kreisreform 2008 vorgetragen haben, dass diese damalige Reform wird wohl auch mit langfristig mit zahlreichen Nachteilen verbunden sein. Denn bei Reformen muss man noch immer die Menschen mitnehmen. Und als Gemeinde Kuhnewalde, die wir ja nun genau an der Schnittstelle zwischen zwei Kreisgrenzen sind, kriegen wir natürlich zuallererst mit, wenn es da fachlich mal wieder klemmt. Und wir haben schon 2008 vor der Reform darauf hingewiesen, dass ich bitte nicht möchte als Bürgermeister von Kuhnewalde, dass der sogenannte statistische Effekt eintritt und ich mich von 2008 an mit allen Wachstumsraten und Kennziffern der Stadt Radeberg messen müssen. Denn wir sind nun mal eher an der Stadt Löber dran. Und da hat es natürlich Entwicklungen gegeben, die nicht so glücklich sind. Und jetzt, um auf die letzten 3-4 Jahre zurückzukommen, es war speziell im Automotive-Bereich eine Entwicklung mit Ankündigung. Es gab politische Beschlüsse, die auch, das sage ich auch heute noch, nach wie vor nach fachlichen Grundlage entbehrten, sondern ideologisch geprägt waren, die aber natürlich dazu führten, dass die Automobilzulieferbranche, die noch nie bei uns in der Region in den letzten 25 Jahren Millionen Gewinne gescheffelt hat, immer mehr ins Trudeln gerät. Gerade die Arbeitsplatzdichte in Kuhnewalde und bei unseren vormals 1400 Arbeitsplätzen war zeitweise fast jeder Dritte im Automotive-Bereich. Hatte immer die Aufgabe, so viel wie möglich Menschen in Arbeit zu halten, die dann Lohn- und Einkommensteuer erwirtschaften, die beschäftigt sind im verarbeiteten Gewerbe. Deren Haupteffekt war nie, die Gemeindefinanzen und die Gemeindekassen mit Millionen Gewerbesteuern zu füllen. Das hat auch nie stattgefunden, aber der Beschäftigungseffekt, der war unwahrscheinlich wichtig. Und der ist natürlich jetzt in Zahlen gerechnet für Kuhnewalde in den letzten 3 Jahren. Offizielle Statistiken von 24 gibt es noch eine ganz so genaue, hat dazu geführt, dass wir über 300 Arbeitsplätze speziell im verarbeitenden Gewerbe eingebüßt haben.
Welche Maßnahmen müssten denn ergriffen werden, um, sage ich mal, lokalen Unternehmen stärker unter die Arme zu greifen?
Also man muss natürlich differenzieren von den Dingen, die wir vor Ort, und wenn ich sage vor Ort, meine ich schon noch die beide Landkreise und die Region mit beeinflussen können und mit den Dingen, wo wir auf den Bund angewiesen sind, indem man die sprichwörtlich wirklich besseren Rahmenbedingungen schafft. Und natürlich ist es aktuell unwahrscheinlich wichtig, zum Beispiel in Kuhnewalde, leerstehende Industrieimmobilien, seit kurzem leerstehende Industrieimmobilien wieder zu beleben, wie eben das Firmengelände der Firma PCS, vormals Küpper, wo wo wir also Produktionsflächen von ca. 9000 Quadratmetern in 4 Hallen haben, eigentlich mit besten Voraussetzungen, weil ja erst vor kurzem eine ganz hochwertige Produktion aufgegeben wurde, aber auch andere Standorte wie der Firma weniger in Oberkunneweil, denn das ist ja zum Beispiel auch ein klassischer Fall eines mittelständischen Unternehmens gewesen, der, was nach 1990 kontinuierlich aufgebaut wurde und was nun ganz einfach vom Markt verschwunden ist, weil es von einem größeren europaweiten Akteur übernommen wurde, aufgekauft wurde, der dann schleunigst sämtliche Filialen geschlossen und die Arbeitsplätze abgebaut hat. Und hier gilt es, Nachnutzung zu finden. Und das müssen wir gleichzeitig den Bürgern auch vermitteln. Diese Nachnutzung werden nie wieder die gleichen sein wie bisher an den Hallen. Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie, im Automotive-Bereich, die einmal abgewandert sind, die sind nur äußerst schwierig wieder zu holen. Aber ein zum Beispiel sicherlich auch nicht ganz unumgestrittenes Thema ist das ganze Thema Rüstungsindustrie. Und ich hatte das vor über 3 Jahren schon thematisiert. Nämlich als klar war, dass leider nach dem Ukraine-Krieg das ganze Thema Rüstungswirtschaft eine viel größere Rolle wieder einnehmen wird, habe ich gesagt, wir müssen uns darauf einstellen. Und nun kann man Pazifist sein oder Befürworter, das lasse ich mal komplett außen vor. Aber als Bürgermeister, der ja auch Geschäftsmann ist und das Wohl und Wehe seiner Gemeinde im Blick haben muss, bin ich immer dafür, sich an Geschäften zu beteiligen, die ohnehin stattfinden. Und aktuell, das belegen ja auch die Statistiken, geht dieses gesamte Ausgabevolumen in der Rüstungsindustrie, was vom Bund ja freigegeben wurde, nahezu vollständig an Sachsen vorbei. Und gerade unsere kleinteiligen Unternehmen, ja, die im verarbeitenden Gewerbe tätig sind, kann ich mir vorstellen, die könnten hier große Beiträge dazu leisten. Denn wenn wir über Rüstungsausgaben sprechen, sprechen wir ja nicht nur über Granaten und über Panzer, sondern wir sprechen nun mal über die Neuausrichtung von Kasernen, also über Bauleistung, über die Ausstattung, bis hin zu Dingen, die eigentlich nur im weiteren Sinne was mit Rüstung zu tun haben. Und hier sehe ich relativ große Effekte, aber dazu müssen wir uns als Region wirklich hervorragend aufstellen. Wenn wir als Region hervorragend aufgestellt sind, wird uns auch der Freistaat Sachsen noch besser unterstützen können. Und dann ist das eine Kette bis hin nach Berlin.
Rüstungsindustrie als Lösung für leerstehende Gewerbeimmobilien. Gibt es da Gespräche? Gibt es da, sage ich mal, Verhandlungen auch auf Landkreisebene? Wissen Sie da was davon?
Also erstmal muss ich sagen, sollte niemand denken, dass ich jetzt wahnsinnig bin. Ich habe nie gedient. Und war, als es noch gefährlich war zu DDR-Zeiten, hatte ich auf meiner Kutte Schwerter zu Flugscheren und habe in meiner Biografie dann natürlich vor 1990 einiges erleben können, weil ich damals, denke ich, schon in der christlichen Jugend sehr engagiert war.
Ja.
Insofern kann man mir durchaus abnehmen, dass ich mit Sicherheit kein Befürworter von Kriegen bin. Deswegen habe ich auch ein Riesenproblem mit dem Thema Kriegsbereitschaft. Nein, Verteidigungsbereitschaft oder Wehrhaftigkeit. Das spielt offensichtlich wieder eine viel größere Rolle. Und wir haben das ja jetzt auch nach den letzten Wahlen erlebt, sowohl in Amerika, aber auch nach unseren Landtagswahlen. Niemand, auch die, die es davor behauptet haben, hat diese schnelle Lösung parat bekommen. Und die Stimmen werden ja immer weniger, dass man schnell diese Kriege beenden kann.
Mit Verlaub, Herr Martelock, das war aber nicht meine Frage. Meine Frage war eigentlich vielmehr die, gibt es Gespräche mit womöglich Rüstungsunternehmen?
Also seitens des Bürgermeisters direkt gibt es keine Gespräche. Da bin ich auch in viel zu kleines Licht. Das sind ja natürlich ja ganz andere Akteure. Ich kann nur die Kontakte vermitteln. War deshalb zum Beispiel mit meinem Kollegen Oberbürgermeister Vogt im Januar zu vielen Gesprächen in Berlin. So, und brauche natürlich gleichzeitig auch die Hilfe aus der Region, um diese Netzwerke aufzubauen, weil mit Verlaub, wenn der Bürgermeister von Kunewalde den Vorstand von Rheinmetall anschreibt, dann wird das abgeheftet und gut, weil da werden wahrscheinlich täglich 5 solcher Briefe eingehen.
Völlig klar. Mir ging es eigentlich eher auch darum, ob womöglich auf Landkreisebene und auf Freistaatsebene da intensiver nachgedacht wird. Gehen wir mal von der Wirtschaft weg zur Kultur. Ist ja auch ein großes Thema in Kunewalde. Ihr Kulturbetrieb und vor allem das Veranstaltungshaus Blaue Kugel steht vor gewaltigen Veränderungen. da der Kulturraum Oberlausitz keine institutionelle Förderung gewährt. Das ist ja wieder beim lieben Thema Geld. Sie haben im Sommer oder Herbst des vergangenen Jahres Solidarität unter den Kultureinrichtungen der Region angemahnt. Wie waren da eigentlich die Reaktionen?
Also Sie wissen, Bürgermeister sind Berufsoptimisten, aber an dieser Stelle bin ich schwer enttäuscht, weil diese Solidarität hat nicht stattgefunden. Und das noch enttäuschendere dabei ist, dass es von einzelnen Konventsmitgliedern, aber nicht den Stimmberechtigten, sondern sogenannten Beratenden oder die ganz einfach mit dabei sind, auch sehr oberflächlich abgetan wurde. Ich kann mich erinnern, dass da ein Oberbürgermeisterkollege das ganze Thema abgehandelt hat, oder dem Thema, dann sollen die Kuhne-Waldner mal nach Bautzen fahren zur Kultur und nicht der Krone noch Konkurrenz machen, ohne sich jemals mit unseren Studien beschäftigt zu haben. Und das Thema Kulturraum und Solidarität ist halt ein sehr regionales Thema. Es liegt nicht daran, dass der Freistaat hier nicht steuern kann, sondern wirklich, wie wir hier in der Region die Prioritäten versetzen und setzen. Und eines muss ich da deutlich feststellen, da gibt es ein unwahrscheinlich ausgeprägtes Kirchturmdenken. Und ich habe einem Oberbürgermeisterkollegen sagen müssen, dass der Unterschied eigentlich nur zwischen seinem Denken und dem uns Unterstellten darin besteht, dass wir in Kuhne-Walde nur einen Kirchturm haben und ja, in seiner Stadt viele. Und ich bin aber nach wie vor überzeugt, dass man, wenn man hier mit den vorhandenen Mitteln auf deren Einsatz besser schaut, und ich habe dafür genug Beispiele geliefert, von Stellenausschreibungen bis hin zu Benchmarks und auch den Vergleichen von Gebührenerhöhung oder nicht getätigten Gebührenerhöhung, ganz einfach die vorhandenen Mittel noch effizienter einsetzen kann. Und das betone ich ausdrücklich, ohne dass ich damit die Theaterlandschaft gemeint habe, weil die gehört dann nochmal gesondert untersucht. Aber auch das weiß jeder, dass wir hier in der Region seit 25 Jahren in beiden Kreistagen das ganze Thema der Theaterlandschaft nicht geregelt bekommen. Und jeder weiß, dass es eigentlich nicht mehr bezahlbar ist. Aber wenn, und so viel noch zu dem Thema Kulturraumgremien, und ich bin ja auch Kreisrat seit vielen Jahren, wenn in den Entscheidungsgremien zu einem weit überwiegenden Teil die gleichen Personen sitzen, die gleichzeitig Zuwendungsempfänger sind, damit natürlich bei aller Wertschätzung der inhaltlichen Arbeit Interessenkonflikte vorprogrammiert sind, dann kann man nicht erwarten, dass dieser Solidaritätsgedanke sehr ausgeprägt ist. Und hier muss dringend eine Reformation dieses gesamten Systems hier in der Region stattfinden. Und die schmerzlichste Entscheidung war, dass wir auch im Kulturbetrieb Beschäftigungsverhältnisse kündigen mussten, weil wir auch das gesamte Thema Touristinformation, die in dem Haus mit angesiedelt ist, das ist ganz einfach die effizienteste Betreibung, das alles in einem Haus zu betreiben, hinsichtlich der Öffnungszeiten massiv runterfahren mussten. Und insofern hat das schon einen faden Beigeschmack, um zu dem Thema Landeshaushalt zu kommen, wenn der eine Beschäftigungsgarantie gibt, der andere im Kulturraum zusätzliche Stellenausschreibungen tätigt bei vorläufiger Haushaltsführung, so geschehen im Spätherbst, und gleichzeitig der Dritte eigentlich über die Klinge springt und zumindest Personal entlassen muss, dann hat das mit einer gegenseitigen Solidarität natürlich wenig zu tun. Und wir haben bei der Blauen Kugel, da bin ich sehr dankbar, Unterschriftensammlung getätigt. Zwischen vom November bis Februar sind zusammengekommen weit über 1000 Unterschriften. Die Nutzer selber kamen zu 70% nicht aus dem Gemeindegebiet, auch unterschiedlichste Altersstrukturen. Und das verdeutlicht ja eigentlich, wie wichtig so eine Kultureinrichtung, landläufig sagen natürlich viele Kulturhaus dazu, ja, für die gesamte Region ist. Aber das Verständnis, dass ein Kulturbetrieb in Kuhne-Walde viel mehr ist als ein einfaches Dorfgemeinschaftshaus oder ein einfaches Kulturhaus, sondern dass er eine regionale Bedeutung hat für alle Umlandgemeinden, schon aus der Historie heraus, und dass wir noch viel mehr kulturelle Aufgaben wahrnehmen. Das war halt schon hier bei den regionalen Gremien sehr wenig ausgeprägt. Das ganz Traurige dran ist, dass trotz mehrfacher Einladung sicher die meisten dieser Mitglieder in den Entscheidungsgremien, natürlich alle ehrenamtlich tätig, aber eben vielfach selbst Zuwendungsempfänger, nicht einmal die Mühe gemacht haben, uns vor Ort mal zu besuchen und mit uns ins Gespräch zu kommen. Aber der Krieg ist, wie gesagt, der Krieg ist verloren. Deshalb müssen wir, damit die Einrichtung überhaupt wieder weitergeht, jetzt andere Wege machen. Das ist mit massiven Einschränkungen verbunden, aber das Licht wird nicht komplett ausgehen.
Der Krieg ist verloren, aber Sie wirken bei dem Thema auch, ich sag's mal so, ein bisschen verletzt.
Ja, und ich werde auch als Kreisrat im Interesse anderer Antragsteller, denn die blaue Kugel ist ja nicht die einzige Einrichtung im ländlichen Raum mit derartigen Funktionen. Bei dem Thema Kulturraumförderung nicht nachlassen und nochmals für unsere vielen treuen Kunden, die blaue Kugel wird erhalten bleiben, gerade auch für das Kerngeschäft, was uns so unwahrscheinlich wichtig ist. Jemand hat über mich gesagt, aus den Gremien Abibälle sind nicht so wichtig, auch ein Vertreter aus dem Landkreis Görlitz, und die sollen mal höhere Gebühren bezahlen. Nein, gerade Abibälle, Jugendweihebälle sind unwahrscheinlich wichtig, damit wir die junge Generation an uns binden. Da geht es nicht um das Ballerlebnis an sich, sondern da geht es auch mentale Beziehungen. Und immer dann, und das ist uns in Kunewalde ja sehr gut gelungen, wenn wir junge Ärzte ansprechen, junge Lehrer ansprechen, dann gehen wir natürlich genau in diesem Kundenkreis auch mental hausieren und erinnern sie daran, dass sie einst in Kunewalde ihr Abiturzeugnis übergeben bekommen haben. Und da merkt man schon, dass da noch sehr viele Bindungen da sind und die möchte ich auf keinen Fall aufgeben.
Themenwechsel. Kunewalde ist Teil eines Pilotprojektes für digitale Stromnetze. Ich frage mal so, wie vereinbart man Klimaneutralität 2045 mit knappen Kommunalbudgets?
Das ist ein sehr weites Thema. Also zum einen hat das Projekt, ich nenne es immer digitalen Trafostationen und Stromnetzen, ja schon lange begonnen, bevor die alte Bundesregierung die zwangsweisen Energiekonzepte für die Kommunen erfand. Und wenn ich sage zwangsweise, dann aus dem Grund, dass eine Kommune mit unter 10.000 Einwohnern ganz einfach überfordert ist und es ist auch nicht notwendig, für sechsstellige Beträge große Energiekonzepte zu erstellen. Denn die haben wir einst in den 90er Jahren, und da waren die Gebäude die gleichen, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schornsteinfegern erstellt und schon wussten wir, wie sich das Thema Heizung erstellte und es war Bestandteil der Konzessionsverträge mit unseren Regionalversorgern, uns Energiekonzepte kostenlos als Dienstleistung für die Kommunen zu erstellen. Das ist Ende der 90er Jahre abgeschafft worden, aber nicht, weil die Regionalversorger das Geld nicht mehr haben wollten, sondern sie durften diese Leistung nicht mehr abbringen. Jetzt haben wir glücklicherweise in der Lage, dass kleinere Kommunen davon verschont bleiben. Und nun muss man natürlich schauen, Energiekonzept, Energiebeschaffungskonzept, um das in Kunewalde mit zwei Beispielen zu nennen. Als die größte Firma im verarbeitenden Gewerbe in Kunewalde ihre Pforten schloss, die Firma PCS, Ende 2023, war schon der gesamte Energieabsatz in Kunewalde, und die Zahlen, die bekommen wir ja als Bürgermeister immer, um über 10% gesunken. Der gesamte Absatz an Elektroenergie. Bei flüchtigen Draufschauen könnte ich sagen, wunderbar, 10% Energieeinsparung in dem Gemeindegebiet entstanden. Dahinter verborgen sich aber im zweistelligen Millionenumfang entgangene Wertschöpfung, entgangener Umsatz und natürlich auch verloren gegangene Arbeitsplätze. Also so einfach ist das Thema schon mal an der Stelle nicht. Ein zweites Beispiel, wenn die Energieversorger nie bereit sind, aus welchen Gründen noch immer, trotz wirklich horrender Gewinne, bei Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes von sich aus bei den Tarifen noch etwas mehr entgegenzukommen. Für mein jetzt größtes Unternehmen im Kunewalder Tal bedeutet die Senkung des Energietarifs auch nur um einen Cent eine Einsparung für das Unternehmen von über 40.000 Euro. Und das ist ein Arbeitsplatz. Und das sind alles Dinge, dafür brauche ich kein qualifiziertes Energiekonzept, die kann man auf einfachem Wege klären. Die digitalen Trafostationen sind und dieses digitale Netz aktuell sehr wichtig. Ich habe irgendwann mal Elektrotechnik lernen dürfen und auch den Meisterabschluss, um Kennziffern zu sammeln. Ich durfte auch Hochspannungsanlagen schalten, also ein gewisses Grundverständnis ist da. Das habe ich bei dem einen oder anderen Energiepolitiker, kann ich das heute nicht so erkennen. So, aber zurzeit sind diese digitalen Messsysteme, dienen die da rein in Auswertung. Sie ändern noch nichts an Energieverbräuchen. Und da ist Kunewalde, war deshalb ein Sonderfall und da bin ich Sachsen Energie auch sehr dankbar. Deswegen haben wir eine der ersten Stationen. Wir haben in Kunewalde, sind über 10% des Gesamtenergieverbrauchs installierte sogenannte Nachtspeicherheizung. Nachtspeicher ist ein antiquierter Begriff, aber es ist eine Form der Energiespeicherung, die natürlich zu früheren Zeiten aus nächtlichen Erzeugerüberschüssen kam. Heute hat sich das Thema Energieerzeugung, speziell im ostsächsischen Raum, ja massiv geändert. Wir haben Erzeugerüberschüsse, aber natürlich mit völlig unterschiedlichen Kurven, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht. Aber wir könnten damit auch aus unserer Sicht durchaus diese installierten Nachtspeicheranlagen auch als Speichermedien nutzen. Sie müssen nur anders gesteuert werden. Und daraus kam der Ansatz, man ist technisch noch nicht so weit, man arbeitet wohl dran. Aber ich denke aber, wenn es schon digitale Zähler gibt, die man in alle Richtungen, alle Daten auswerten kann, dann muss das eigentlich auch im umgekehrten Fall gehen. Und wenn tagsüber die Sonne scheint und es uns gelingt, aus diesen Energieüberschüssen, die dann da sind, zum Beispiel die klassischen Nachtspeicheröfen in einem Umgebindehaus zu heizen, dann kann das absolut CO2-neutral sein, weil das Medium, mit dem ich es einspeise, ist umsonst erzeugt. Und damit kann mir der Wirkungsgrad eines klassischen Nachtspeicherofens eigentlich egal sein. Also ich denke schon, dass wir in dem Bereich auch eine gewisse Renaissance nochmal erleben werden.
Herr Matulok, ich habe immer gesagt, meine Podcasts bei Lausitz heute sollen nicht länger sein als 30 Minuten. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine würde ich mal so formulieren, Sie sind Kreisrat für die CDU im Kreistag Bautzen. Gleichzeitig aber Mitglied des Kreisverbandes der CDU in Görlitz. Können Sie uns das einmal erklären? Hat das mit den handelnden Akteuren in der Union im Landkreis Bautzen zu tun?
Also einerseits ist es eine Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe, die jetzt mehr als zwei Jahre zurückliegt und die damals tatsächlich etwas auch mit der sehr aufgeheizten Stimmung und mit der Interpretation einzelner Verantwortungsträger, auch kommunalpolitisch Verantwortungsträger hier in der Region zu tun hatte. Ich kann das, möchte es nochmal umschreiben. Es ist ein Unterschied, ob man gegenüber der Öffentlichkeit sagt, ich setze dieses Gesetz nicht um, dann ist das nämlich Anarchie. Oder ob ich sage, ich halte dieses Gesetz für nicht umsetzbar als Handwerker und ich bin nun mal handwerklich aufgewachsen und kümmere mich um eine Änderung. Das war damals einer der wesentlichen Gründe, dass ich gesagt habe, Populisten laufen schon genug rum, wir brauchen auch Leute, die händisch Dinge abarbeiten. Und was für mich nie in Frage gekommen ist, weil da bin ich natürlich auch durch die Zeit um die Wände rum geprägt, ein Austritt aus der CDU, weil ganz einfach, dann kann man ja noch weniger Dinge bewegen. Und ich bin aber auch sehr froh darüber, dass ich innerhalb der CDU, soweit ich das selber einschätzen kann, dafür bekannt bin, schon in der Mitte zu stehen und mit allen politischen Vertretern in Sachfragen nach Lösungen suchen kann. Das war vor 20 Jahren so, das ist auch heute so. Und ob das ein grüner Abgeordnete ist, eine blaue Abgeordnete oder ein roter Abgeordneter ist. Mir geht es immer um die Sachthemen.
Sie sind seit 1994 Bürgermeister, erst in Weixdorf-Köblitz, dann kam die Gemeindefusion, später dann auch für Grünewalde. Sie haben von uns von Renaissance gesprochen. Ist das jetzt so etwas wie eine Renaissance von Armut, die sich abzeichnet, wenn man auch von den Kürzungsbemühungen im Freistaat hört? Oder ich frage mal zugespitzt, wie lange wollen sich das noch antun?
Also zum Thema Renaissance, ja, es ist so, wir sind in Grünewalde zurückgeworfen auf die Zahlen von 2010, sowohl hinsichtlich der Arbeitsplätze als auch der Gewerbesteuer, wie gesagt. Und wir haben alle Hände voll zu tun, gemeinsam wieder Wege zu gehen, dass wir hier wieder nach oben kommen und Dinge wieder zurückholen. Das wird nicht leicht, aber in meinen 31 Jahren Bürgermeister habe ich viele Höhen und Tiefen erlebt und das werden wir auch schaffen. Dafür gibt es aber zwei Dinge. Das eine ist der fachliche Teil, dafür sind wir da. Das andere ist aber, und da sehe ich speziell unseren Ministerpräsidenten, aber auch alle Landtagsabgeordneten gefordert, alle, erstmal wieder Vertrauen in die Politik zu schaffen. Und das geht, um nochmal bei den Zeitungsartikeln zu bleiben, nicht mit einem ständigen Belehren, denn der Bürger ist mündig genug. Ich selber mache meinen Job noch genauso gern wie 1994, bin nicht mehr so jung, aber bin noch genauso ehrgeizig, zielstrebig und so denke ich auch erfolgreich und habe ganz einfach mit meiner lieben Familie, die mir schon seit über 30 Jahren den Rücken stärkt bei der Bürgermeisterei, entschieden, auch langfristig im Jahr 2027 nicht mehr als Bürgermeister von Grünewalde zu kandidieren, denn dann ist es auch wirklich Zeit, die Verantwortung dann einmal weiterzugeben in jüngere Hände durchaus auch mit anderen Blickwinkeln. Ich bin aber auch sehr froh darüber. In unserer Gemeindeverwaltung arbeiten Mitarbeiter im Alter zwischen 19 und 63. Und das macht richtig Spaß, wenn alle Generationen unter einem Dach sich täglich motivieren und stärken.
Herr Matulok, ich danke Ihnen für Ihren Besuch bei uns im Studio. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen, vielen Dank, Herr Tschirner. Natürlich sehr gern. Wo auch immer stehe ich natürlich immer wieder für Fragen zur Verfügung.
Das war Lausitz heute. Wenn euch diese Episode gefallen hat, erzählt Freunden, Nachbarn und Kollegen davon. Ihr könnt natürlich auch gern einen Kommentar oder ein Gefällt mir in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Lausitzer Wortmanufaktur, herausgegeben von Uwe Tschirner.